Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin gerne gekommen und habe auch gerne etwas mitgebracht. Wir haben diesen Text vorhin schon als Lesung gehört und ich möchte diesen Text auch gleich noch einmal lesen nach einer anderen Übersetzung. Wir kommen von Pfingsten und wir haben das Wirken des Heiligen Geistes gesehen. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen an Pfingsten bei dieser Predigt. Da schauen wir doch vielleicht auch etwas neidisch hin. Bei drei heute Morgen, da wären wir aber schon sehr froh. Pfingsten, der Heilige Geist hat Menschen das Wort Gottes offenbart. Der Heilige Geist hat ihnen die Botschaft gesagt. Der Heilige Geist hat gewirkt. Und dieser Geist wirkt auch heute. Manchmal denke ich darüber nach, 3000 Leute waren zum Glauben gekommen. Viele waren versammelt und ein jeder hörte die Botschaft in seiner Sprache. Und man stellte sich die Frage, wie kann das sein? Und man vermutete, da wäre Wein mit im Spiel gewesen. Wir kennen die Geschichte. Mich wundert das auch manchmal heute, wie der Heilige Geist wirkt. Auch in unseren Gemeinden, wenn wir im Gottesdienst sitzen, von alt bis jung. Bei uns ist es mittlerweile, ich sag mal, von 12 bis 95 und jeder hat eine andere Perspektive vor sich und Gott spricht zu einem jeden. Das ist auch für mich ein Wunder, ein Wirken des Heiligen Geistes. Junge Menschen haben Fragen an die Zukunft. Junge Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, wie es weitergehen soll. Das sind Menschen in schwierigen Lebenssituationen, in Krankheit, in Ängsten und Nöten, in Sorgen und alte Menschen, die merken, dass die Gesundheit immer mehr zurückgeht. All denen hat Gott ein Wort zu sagen. Zu all denen spricht der Heilige Geist. Und das ist auch ein Wunder. Wo verstehen Menschen, dass sie angesprochen werden? Und mir sagte mal jemand, wie er sich bekehrt hatte, mir war es an diesem Abend, als wenn der nur für mich gesprochen hätte. Und das hat mich so berührt, sagt er, ich konnte einfach nicht anders. Auch das wirkt der Geist, wenn Gott zu uns spricht, wenn er zu mir spricht. Dieser Geist wirkt heute. Er spricht zu mir und spricht zu dir. Er zeigt uns den Weg und Gottes Macht. Ich lese den Text noch einmal nach der Übersetzung, das Buch. Das ist überschrieben, Gottes unendlicher Reichtum. Was für eine unendliche Dimension des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschbar sind seine Entscheidungen und wie unauffindbar seine Wege. Das unterstreicht auch die Aussage in Gottes Buch, wer kann den Einblick in Gottes Denken gewinnen oder wer ist zu seinem Berater ernannt worden? Oder auch die Aussage, wer hat ihm etwas als Vorleistung gegeben, dass es ihm wieder zurückgegeben werden müsste? Ja, so ist es. Von ihm her und durch ihn und zu ihm bestehen alle Dinge. Ihm sei Ehre bis in die fernsten Zukunftszeiten. Amen. Ja, so soll es sein. Der Apostel Paulus, er findet zu diesem Lob in dem Brief an die Gemeinde in Rom. Im 11. Kapitel, im Abschluss des 11. Kapitels lesen wir das. Nach guten Anfängen der Gemeinde, nachdem 3000 zum Glauben gekommen war, nachdem sich das Evangelium ausgebreitet hatte, waren an vielen Stellen Gemeinden entstanden, unter anderem auch in Rom. Es war viel Freude da, viel Dankbarkeit und man freute sich darüber, wie Gottes Wort sich ausbreitete. Und dann, nach vielen Jahren, wie das so ist, nach guten Anfängen in der Gemeinde und über viel Freude über die Wunder Gottes in den Gemeinden, da kommt die Frage, was brauchen wir noch? Was gehört noch dazu? Was brauchen wir noch zum Heil? Gibt es noch etwas, was dazugehört? Und hier, ich sag mal eine Zahl, nach fast 20 Jahren, nachdem das geschehen war, so genau kann man es nicht sagen, da stellt der Apostel Paulus fest, Menschenskinder, hier macht sich doch etwas breit, was nicht in die Gemeinde hineingehört. Da auf einmal erzählen die Juden den Heidenchristen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Beschneidung gehört dazu. Das ist ein Zeichen der Kinder Gottes. Das ist ein Zeichen des Volkes Gottes. Und die Gemeinden, die Heidenchristen werden verwirrt. Ein Teil macht diese Beschneidung und es entzündet sich eine Diskussion daran. Und dann geht es um das Gesetz, das Mose gegeben hat. Das kann doch nicht einfach so weggewischt werden. Und man stellt fest, man kahrt nach. Man zieht viele Dinge in Betracht und man erlebt und ist der Meinung, das alles gehört noch dazu. Und da wird der Apostel Paulus hellhörig und er geht ganz massiv mit dieser Denkweise in die Auseinandersetzung. Er versucht den Gemeinden nochmal zu erklären, was ist die Botschaft? Was hat das Kreuz für eine Bedeutung? Was hat Jesus für uns getan? Gottes Sohn wurde Mensch. Gottes Sohn wurde Mensch. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat uns Heil und Frieden geschenkt. Und der Apostel Paulus, er gebraucht 4 Briefe, und macht dieses zum Thema. Der Brief an die Römer, die beiden Korintherbriefe und auch der Galaterbrief reden davon. In diesen 4 Briefen ist 30 Mal die Rede von der Beschneidung. In dem Rest der Briefe finden wir das nur noch 9 Mal. 113 Mal ist die Rede vom Gesetz. In dem Rest der Briefe nur noch 6 Mal. Vehement versucht er den Gemeinden das deutlich zu machen. Das, was ihr hier sagt, stimmt nicht. Jesus ist gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen. Und Jesus allein hat die Versöhnung gebracht. Da braucht es keine Zusätze. Da braucht es nicht dies oder jenes noch. Da braucht es nicht menschliche Dinge, die das noch unterstützen und unterstreichen. In Epheser 2, Vers 8 und 9, da lesen wir, was notwendig ist. Und das erzählt der Apostel Paulus den Gemeinden. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also es gibt kein Hinzutun. Es ist ein Geschenk, es ist Gottes Gabe. Und das stellt er neu in den Vordergrund, aus Gnaden. Und der Apostel Paulus, er versucht das auf vielfältige Weise noch einmal neu zu denken, zu durchdenken und zu argumentieren, dass die Gemeinde das auch verstehen, dass sie es aufnehmen, damit sie es mitnehmen. Er spricht in vielen Kapiteln davon, beispielsweise Römer 6, von dem neuen Leben in Christus, Römer 7 von der Freiheit vom Gesetz, Römer 8 das neue Leben im Geist, Römer 9 Israel und Gottes freie Gnade, Römer 10, Israels Unglaube. Wir sehen, er macht sich viel Mühe, um das deutlich zu machen. Und hier in Römer 11, da spricht er davon, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Nein, er spricht von dem Heil für die Nationen. Er spricht von der zukünftigen Rettung Israels. Und bei all dem, über all dieses Nachdenken, über all diese Erklärung, da kommt er zu diesem Lobpreis über die Wege Gottes. Er macht einen Strich, er kommt ins Staunen und er sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Ja, Reichtum sehen wir meistens irgendwo mit einem Eurozeichen verbunden oder mit dem, was wir irgendwo haben, was wir unser eigen nennen. Und da ist Tiefe vielleicht nicht der richtige Begriff, sondern da spricht man von anderen Zahlen. Und hier in der Übersetzung das Buch heißt es, was für eine unendliche Dimension des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Reichtum, den der Apostel Paulus hier meint, ist etwas anderes. Reichtum ist Weisheit und Erkenntnis Gottes. Was ist Weisheit? Weisheit ist das, was wir zum Leben brauchen. Weisheit ist das, was uns weiterhilft, unseren Tag zu gestalten. Weisheit ist das, was uns bestimmt, unser Denken und unser Handeln. Weisheit und Erkenntnis Gottes. Er kommt neu ins Staunen darüber und ist begeistert davon. Und er erzählt das noch einmal. Unerforschlich sind seine Entscheidungen. Unerforschlich, er hat auch keinen Ratgeber nötig. Wenn wir heute in unsere Zeit schauen, dann sehen wir, die Welt ist voller Berater. Nicht nur die Regierenden haben ihre Berater aus allen möglichen Gebieten, sondern auch viele andere leisten sich einen Berater. Man lässt sich beraten von Leuten, die etwas vom Fach verstehen. Man lässt sich beraten, ja, ich lasse mir auch helfen, Dankeschön. Hoffentlich verunglückt das nicht. Man lässt sich beraten, wie man handeln soll, man lässt sich beraten, was gut für die Zukunft ist und so weiter. Diese Berater hatte Gott nicht. Er brauchte sie nicht. Er hatte keine Berater und somit hatte er völlige Freiheit. Er herrscht über alle Welt und er hat auch keine Bindungen, weil er irgendetwas schuldig wäre. Er kann so entscheiden, wie er das will. Und der Apostel Paulus, dem wird das deutlich und er sagt, von ihm, durch ihn, und zu ihm bestehen alle Dinge. Von ihm, durch ihn und zu ihm bestehen alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Der Apostel Paulus, er hatte hier in der Beschäftigung und in der Auseinandersetzung noch einmal zu diesem Lob Gottes gefunden. Er hatte dazu gefunden, was es bedeutet, Heil und Frieden zu haben, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Und das bringt ihn zum Lob. Das Hinschauen, das Beschäftigen mit dieser Situation war für ihn der Schlüssel zum Lob. Da stelle ich mir die Frage, habe ich auch den Schlüssel zum Lob gefunden? Oder habe ich ihn vielleicht verlegt. Es gibt ja so notorische Schlüsselsucher, die immer am Schlüsselsuchen sind. Autoschlüssel, Haustürschlüssel und so weiter. Aber den Schlüssel zum Lob, haben wir den verlegt? Vielleicht an einem einsamen Ort, gerade mal so einfach hingelegt? Ist dieser Schlüssel zum Lob zugedeckt? mit wichtigen Aufgaben, mit Diensten in der Gemeinde, mit Sorge für meine Familie, mit Arbeit, die mich ausfüllt und die auch getan werden muss oder die mich auch erfüllt, aber wo mir die Zeit fehlt, wo mir der Schlüssel zum Lob verloren gegangen ist, die Sorge um die Gesundheit, die Sorge um liebe Menschen, die Sorge um viele gute Dinge. Und jeder kann so fortsetzen, was bei ihm den Schlüssel zum Lob vielleicht verdeckt oder zudeckt. Wer loben will, der braucht auch einen Grund dafür. Und es geht darum, jemanden von Herzen zu loben, nicht irgendwo nur, weil es mal an der Reihe ist. Und dafür braucht man vielleicht auch Zeit zum Betrachten. Der Apostel Paulus hatte diese Zeit, indem er den Gemeinden hier das alles erklärte, und da ging es ihm wieder auf, was das doch bedeutete und was er doch für einen Schatz empfangen hatte. Zeit. Wir haben unsere Zeit geplant. Unsere Zeit ist verplant. Aber viele machen das selbst, manche bekommen ihre Zeit verplant, das stimmt. Und da geht es auch darum, wofür verplane ich meine Zeit? Und habe ich auch Zeit auf meinem Plan, wenn ich die Zeit verplane? Zeit vielleicht auch zum Staunen über die Dinge, die Gott schenkt, zum Staunen über das, was Gott gibt, zum Staunen über das Lob Gottes. Bei all dem fiel mir ein Lied ein aus unserem Gemeindeliederbuch, wo es darum geht, ums Staunen. Da heißt es: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du. Das Herz jauchzt, das innere Empfinden, die innere Dankbarkeit, das ganze Selbst, es kommt ins Staunen darüber. Dieses Lied ist Anfang 1910, 12 oder so in Schweden entstanden und später ist dann auch noch eine Strophe dazugefügt worden zu diesem Lied. Hier hat jemand hingeschaut, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Er hat sich Zeit genommen und diese Welt betrachtet. Und wir lesen, wir können Gottes Werke auch erkennen, wenn wir die Augen offen halten. In der Natur, er offenbart sich darin. Und wir lesen es auch in Römer 1, Vers 20, da heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen. Auch in dem Geschaffenen kann man es sehen und erkennen. Hier hat es einer getan, er hat die Welt betrachtet. Vielleicht können wir auch davon lernen, auch dahin schauen und das einmal betrachten und nachempfinden. In der zweiten Strophe heißt es, blicke ich empor zu jenen lichten Höhen und sehe die Sonne strahlen wunderbar und sehe den Mond des Nachts am Himmel stehen und all der Sterne unzählbare Schar. Dann jauchzt das Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du. Wer nachts draußen ist und den Sternenhimmel vielleicht mal beobachtet, der kann das ermessen und erkennen. Leute, die sich damit beschäftigen, denen das zum Hobby geworden ist, die kommen noch mehr ins Staunen und erzählen von unheimlichen Weiten, von unheimlicher Menge von Sternen und so weiter. Auch da gibt es eine Anleitung, Gott zu suchen, Gott zu finden, Gott zu loben. Und in der nächsten Strophe heißt es, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadet je und je. Und auch darüber kann man ins Loben kommen, in Gottes Wort. Wenn wir das lesen, wenn wir das erkennen und sehen, wie Gott an seinem Volk gehandelt hat, wie er es geführt hat, wie wunderbar er es geleitet hat, durch welche Situationen und ausweglose Situationen, wo keinerlei Chance auf Rettung bestand, da hat Gott sein Volk bewahrt. In der Wüste versorgt. Wer in der Wüste war, der hat eine Ahnung davon, wie das sein kann. Und viele, viele andere Dinge im Alten und im Neuen Testament bringen uns immer wieder zum Staunen, wenn wir sein Wort lesen. Und die letzte Strophe, die in unserem Liederbuch abgedruckt ist, heißt: Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld, wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen viele Sünder Schuld. Auch das bringt uns immer wieder ins Staunen, was Gott für uns getan hat. Er ist Mensch geworden. Jesus Christus kam in diese Welt hinein und hat sich dieser Welt angenommen. Und auch die Jahreslosung für dieses Jahr und auch für das letzte Jahr sind Zusagen, aber auch Herausforderungen. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und im letzten Jahr von dieser Barmherzigkeit, die uns auch aufgetragen ist, wie er barmherzig ist. Und das ist schön, dass wir diese Zusage haben, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber es ist auch eine Herausforderung. Den er nicht hinausstößt, kann ich den auch annehmen oder habe ich da Schranken? Bei mir, das geht einfach noch nicht. Wie sehen wir das? Wie stehen wir dazu, zu dem, was er getan hat und was er tut und was wir mit ihm erleben dürfen, jeden Tag aufs Neue? Wenn wir uns die Zeit nehmen, Zeit zum Betrachten, Zeit, Dinge in den Blick zu nehmen und auf diese Begegnungen mit Jesus zu sehen. Wenn wir die Wunder Gottes erkennen, dann kommen wir in Staunen und dann ist Loben keine Lippens-, sondern eine Herzenssache. Und einige Beispiele fallen uns vielleicht ein. Eins ist mir noch eingefallen: Wer bei der Geburt eines Kindes dabei ist, der hat Gott auf frischer Tat ertappt. So sagen wir das. Das sind Wunder und diese Wunder können wir erkennen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wo kann ich über Gott staunen? Auch diese Frage können wir uns mal stellen. Und dann ist es so, wo uns etwas so groß wird, da wird auch oft etwas wieder klein. Und wo Gott groß wird, da kann auch ich ganz getrost kleiner werden vor ihm und kann ihn loben und danken für all das, was er an uns getan hat und auch immer wieder tut. Amen. Soweit es möglich ist, wollen wir uns zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Herr und Heiland bist, dass du uns erlöst und erkauft hast durch dein teures Blut, dass du uns angenommen hast und wir dein sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir für deine Liebe und Güte und Gnade, für deine Größe, die uns immer wieder neu begegnet. Lass uns das erkennen und sehen, was du uns schenkst und gibst.